Bevor es losgeht, kurzer Hinweis, wir haben die Folge am Montagabend aufgenommen und damit auch vor den dramatischen Ereignissen beim Monday Night Game. Einen wunderschönen guten Abend und ein frohes neues Jahr wünschen wir euch hier bei Keep Talking, dem Carolina Panthers Podcast, den ich, Moritz Heist, moderiere und wie immer auch Kai Beuchling. Hallo, guten Abend.
Frohes Neues, lieber Moritz. Frohes Neues, liebe Hörer.
Ja, es hat nicht sollen sein, das Endspiel am gestrigen Abend gegen die Buccaneers ging leider anders aus und der Platz von den Playoffs und der NFC South ist jetzt erstmal aufs Eis gelegt für dieses Jahr. Das ging jetzt an Tom Brady und seine Buccaneers und die Panthers müssen leider die Playoff-Träume nochmal für ein Jahr verschieben vielleicht. Und ja, wir haben noch eine Woche sozusagen offen. Das heißt, das wäre dann die vorletzte Folge heute schon für diese Saison. Und ja, what a ride, oder?
Das ist eigentlich sehr richtig gesagt. Weil das war schon alles ein bisschen verrückt. Auch in der Nachbetrachtung. Also jetzt, wenn man die gesamte Saison natürlich nimmt, aber alleine schon den gestrigen Abend. Weil das war ja schon ein ganz schön krasser Fight, den die Panthers da hingelegt haben. Mhm. Und eigentlich seit langem mal wieder ein Spiel, wo ich vom Start weg das Gefühl hatte, wow, das machen wir heute hier. Mhm. Und dazu noch ein Spiel im Januar, was von Bedeutung ist. Also endlich mal wieder so ein Spiel, wonach man halt nicht schlafen kann, wenn das Spiel vorbei ist. So, nicht schön, weil ich mag dann auch irgendwann schlafen. Aber ich war so sauer nach dem Spiel, so wütend. Endlich habe ich mal wieder was gespürt bei einem Panthers-Spiel. Also
das war bitter.
Es ist bitter in der Nachbetrachtung, aber echt schön, dass man mal wieder ein Spiel hatte, wo es wirklich um was ging irgendwie. Und nicht nur so ein Dahingeplätscher und bitte lass die Saison zu Ende sein, sondern die Aufregung den ganzen Tag über schon. Dann das Spiel, was so furios beginnt. Und dann halt das Ende, was wirklich bitter ist und wehtut. Aber halt wirklich auch mal wehtut, wo man denkt, meine Güte, wir hatten die Chance und es war, wir kommen da noch zu, es gibt so ein paar Turning Points irgendwie, die ich mir aufgeschrieben habe, wo ich denke, okay, da ist es halt wirklich schief gegangen. Aber es ging um was und die Panthers haben, wie gesagt, also es ist ja nicht so ein Spiel, wir erinnern uns immer sehr gerne an das eine Spiel gegen die 49ers, ne, wo wir über 50 kassiert haben. Das war es ja nicht. Es war ja offen und spannend und hast du nicht gesehen, hat echt Spaß gemacht. Mit dem falschen Ende leider.
Ja, also ich war ja dann so kurz vor Schluss, war ich dann ja doch nochmal so ganz leicht angezündet. Ne? Ich hatte ja schon vor Abpfiff, hatte ich ja schon von unserem Podcast-Twitter-Account einen Tweet abgesetzt mit der Bitte um Teilnahme für diese Sendung heute mit Sprachnachrichten oder sonst irgendwas oder mit Fragen, haben wir auch ein paar heute dabei und Kai mir dann nur schrieb, wie wat vor dem Ende des Spiels und ich sagte, ja gut, ich bin halt Pessimist, wenn ich mich geirrt habe, dann stehe ich da auch öffentlich dazu, weil ich nicht
aber dachte. Aber so geht es nicht in die Playoffs, Moritz.
Ja, ja.
Da muss der gesunde Optimismus, ne, eigentlich ist es nicht gesund, aber
also ich hatte ja überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie überhaupt nochmal den Ball kriegen und dann dachte ich, okay, jetzt noch eine Minute, haben auch schon Pferde vor die Apotheken gekotzt, richtig?
Mhm, richtig, richtig.
Das Momentum war schon oft auf der Seite der Panthers, aber es ist leider eben auch sehr, sehr oft erloschen und irgendwann war halt nichts mehr zum Anzünden da, ne? Um mal so in der Metapher total zu bleiben.
Aber alleine dafür, also nicht, du warst ja noch nicht mal der Frühste. Ich glaube, vor dir war noch der Riot Report, der den Abgesang schon geschrieben hatte, so ein Schwarz-Weiß-Bild von den Panthers gepostet hat und geschrieben hat, Game Over. Also sogar noch vor deinem Post, und das war ja noch vor der Two-Minute-Warning, glaube ich, irgendwie.
Ja.
Also schon so, dass man, also natürlich viel Hoffnung hatte ich auch nicht, aber wie gesagt, Pferde, Apotheken, dann kam ja zum Schluss noch der Punt und so. Also da ist ja noch eine ganze Menge passiert.
So. Und gerade dieser Punt, glaube ich, der könnte dann halt auch nochmal so einen Punkt, also um es jetzt nichts vorwegzunehmen, ne, aber der hat halt richtig viel Zeit von der Uhr genommen, ne?
Ja. Ja, das hat mich auch sehr, sehr geärgert. Wenn wir den Ball da wirklich erobern hätten können, ne, wo der Ball dann war letztendlich, also in der Nähe des Panthers, dann wäre das okay gewesen mit der Zeit, die noch da auf der Uhr war. Aber dafür, dass sie nochmal die Möglichkeit bekommen haben, nochmal nachzupunten, beziehungsweise, dass er den überhaupt noch losgeworden ist, das war ja schon, also das war schon sensationell, das Play, ja. So vom Panther. Ich glaube, sie sagten auch, das war der eine Panther, den sie tatsächlich im Draft sogar relativ früh, vierte Runde, fünfte Runde gedraftet haben. Ne?
Ach ja.
Ja, ich glaube, das erwähnte Greg Olsen.
Der leider kein gutes Omen war gestern.
Ja, leider nicht. Aber ich vom Start weg habe ich mich einfach, also ich mag das ja, ne? Also diese Stimme zu hören irgendwie, und der ist schlau, und das macht einfach Spaß, dem zuzuhören irgendwie. Da gab es, glaube ich, auch irgendwo eine Diskussion. Tom Brady, wenn der aufhört und zum Fernsehen geht, der wird niemals so gut mit meiner Meinung nach wie Greg Olsen. Der macht das so stark. Fast so gut wie Tony Romo, aber gut, jetzt driften wir ab.
Genau, also wir werden heute, glaube ich, so ein bisschen, jetzt nicht so mega sehr ins Detail gehen, ne, so ein bisschen so die Turning Points, wie du gerade gesagt hast, angucken. Wir haben auch ein paar Nachrichten dabei von Hörern, wie gesagt. Und es dreht sich natürlich so ganz viel so jetzt so um die Zukunftsfragen oder so. Da können wir vielleicht schon mal so ein bisschen so am ersten Tag danach so mal bisschen uns drüber unterhalten, was da denn so möglich ist. Es gibt auch zwei, drei kleinere Nachrichten zu den Panthers, und mit denen fangen wir am besten an. Eine Nachricht, die kam, glaube ich, gestern direkt noch vor dem Spiel raus oder am Samstag, also jetzt am Wochenende irgendwann. Du hast auch aufgeschrieben, hau doch mal rein.
Genau, also die NFLPA, also die Gewerkschaft für die NFL-Spieler, hat Beschwerde eingereicht über den Zustand des Kunstrasens in Bank of America Stadium. Wir erinnern uns daran, die Lions-Spieler hatten ja beklagt, dass der Rasen hart wie Beton sei. Und offensichtlich hat dieser Turf vor dem Spiel gegen die Lions eine Inspektion nicht bestanden. Das ist aber auch schon die Meldung letztendlich. Also zumindest habe ich nicht mehr da gelesen. Und ich frage mich im Grunde genommen zwei Sachen. Also wo haben sie die Beschwerde eingereicht? Wahrscheinlich bei der NFL.
Ja, ich denke, das behaupten. Ist so eine Ligastelle für, keine Ahnung, Field-Issues oder so.
Genau, und da wird es dann wahrscheinlich eine Strafe geben oder so, wenn sie das nochmal untersuchen. Was ich mich aber frage, ist, wenn es tatsächlich eine Inspektion vor dem Spiel gegeben hat und der Turf, wie gesagt, diese Inspektion nicht bestanden hat. Ich vergleiche das gerne mit Fußball im Winter oder so, wenn da die Inspektion drauf geht, also die Schiedsrichter drauf gehen und entscheiden, okay, hier steht ein Meter hoch Wasser auf dem Rasen, hier kann kein Fußball gespielt werden, dann wird da kein Fußball gespielt. Wenn da eine Inspektion vorm Spiel war und die hat gesagt, das ist ja hier eine Betonfläche, da kannst du nicht drauf spielen, frage ich mich, warum da drauf gespielt wurde. Also, und ich frage mich natürlich auch, was wäre denn dann die Alternative gewesen? Mhm. Weil du kannst ja nicht so kurzfristig ein Footballspiel in ein anderes Stadion verlegen, aber viel Zeit ist ja nun letztendlich auch nicht, um so ein Footballspiel zu verlegen. Also
ja, eben. Du bist ja total an Mangeln an Alternativen, ne? Wenn wir uns erinnern an die Pandemiesaison vor zwei Jahren, was das für ein Theater war mit, wir müssen jetzt doch irgendwie verschieben. Und da gab es ja dann auch so ein paar engere Terminprobleme, ne? So, ja, das Spiel ist jetzt dann und da und hier und da. Das war ja, und das hat ja alles einen riesen Rattenschwanz, ne? Mit
auf jeden Fall.
Gut, jetzt in dem Fall nicht mehr, aber im Zweifelsfall musst du irgendwelche Bye-Weeks oder Reisezeiten oder was weiß ich, das geht ja komplett alles durcheinander.
da muss schon richtig was Heftiges passieren, ne? Mhm. Weil letztendlich, also guck dir das an, wenn, also du hast ja häufiger mal ein Weather Delay, also dass da dann irgendwie, keine Ahnung, dass da dann, wenn es regnet oder gewittert oder so, dann wird so ein Spiel halt auch mal eine Stunde unterbrochen. Das gibt's halt beim Fußball eigentlich nicht. Ich glaube, wenn da irgendwie nach einer halben Stunde noch nicht weitergespielt wird, dann entscheiden sie, oder machen wir das halt am nächsten Tag, obwohl sie da auch in irgendwelche Zeitprobleme kommen. Aber beim Football hängt ja noch so viel mehr dran. Das ist ja also sehr viel körperlicher. Du kannst ja nicht einfach zur Halbzeit dann sagen, okay, wir spielen das Spiel morgen dann einfach nochmal nach. Da musst du dich ja richtig drauf vorbereiten. Das ist nochmal ein bisschen krasser, glaube ich, irgendwie. Ich wüsste jetzt nicht, wann da mal was ausgefallen ist. Und ich glaube tatsächlich, dass so ein harter Kunstrasen tendenziell weniger ein Grund wäre, ein Spiel zu verschieben, als ein Hurricane zum Beispiel. So, finde ich nur sehr spannend tatsächlich, diese ganze Turf-Diskussion im Grunde genommen, weil auch, ich glaube, als er neu verlegt wurde, hat Shaq Thompson ja schon gesagt, dass und Tepper darum gebeten, wieder normalen Rasen zu verlegen, weil man da einfach keinen vernünftigen Football drauf spielen kann. Und das finde ich so langsam irgendwie erschreckend. Ich würde gerne mal wissen, wie das in anderen Stadien, die auch so einen Kunstrasen haben, ist. Weil diese Diskussion kriege ich jetzt im Football zum ersten Mal mit bei den Panthers. Ich habe diese Diskussion noch nirgendwo sonst gehört. Vielleicht sind wir da einfach zu tief drin.
Es ist ja schon dann doch irgendwie eine spezielle Nachricht für, oder eine Nachricht, die natürlich so hauptsächlich sehr in den in den Teammedien, sage ich mal, irgendwie dann umhergeist, wenn du jetzt irgendwie mal einen Artikel liest über irgendeine andere Situation in der NFL, dann ist das in der Regel ja schon was Größeres, ne? Oder wo jetzt bei irgendeinem Team irgendwas passiert ist und eigentlich jetzt nicht so, was den Rasen angeht oder was weiß ich, ob die Helme jucken oder so. Ne?
Genau. Das nur, wenn es halt ein allgemeines Problem ist. Aber ich finde schon, also das muss man, also dem würde ich gerne irgendwann mal auf den Grund gehen, mal gucken, wie das bei anderen Teams so ist.
Also zum einen, was ich ja interessant finde, ist ja auch einfach die Frage nach den Verletzungen, die wir jetzt alle hatten die letzten Jahre immer, ne? Jetzt waren es bei den Panthers recht viel die Quarterbacks. Gut, ob sich jetzt J.C. Horn das Handgelenk auch auf einem Rasen gebrochen hätte, keine Ahnung, wahrscheinlich schon. Aber man darf das, glaube ich, nicht ganz so ignorieren, zumal die Stimmen der Spieler ja tatsächlich jede Saison da sind oder auch vielleicht auch irgendwann lauter werden. Hier, Mr. Tepper, da ist irgendwie, da muss was passieren.
Ja.
Ja, also wer da Insights hat und wer sich mit Turf auskennt, schreibt uns doch gerne mal.
Ja, auf jeden Fall.
Fänd ich interessant, mal zu wissen, was da passiert. Letztendlich als Folge, denke ich, sie werden halt einfach eine Strafe zahlen müssen.
Ja, das denke ich auch, aber die Diskussion lässt irgendwie nicht nach. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Tepper sich da tatsächlich irgendwann mal was einfallen lassen muss. Hatten wir, glaube ich, letzte Folge oder ja, wo wir da kurz schon mal drüber gesprochen haben. Leichter wird es ja nicht. Wir haben einfach zwei Sportteams, die darauf professionellen Sport betreiben. Aber gut, das haben andere Mannschaften auch. Und da funktioniert es letztendlich dann auch. Das funktioniert halt nicht, wenn du so einen körperbetonten Sport machst und der Turf scheinbar wirklich schrecklich sein muss. Also ja, Moritz, du hast vollkommen recht, wenn da jemand irgendwas weiß oder auch weiß, wie es in anderen Franchises aussieht, würde mich mal interessieren, ob es da auch Diskussionen gibt. Ja. Also wer da Insights hat, gerne mal weitergeben. Ansonsten bleiben wir da mal dran.
Gut, ich habe mir gerade noch die Pressekonferenz von Steve Wilks angeschaut, von heute Abend, die war recht kurz. Gab natürlich halt nochmal so ein paar Statements zu den zu den Problemstellen im Spiel gestern. Natürlich auch die Frage, wie er denn jetzt so seine Chancen sieht als Head Coach, da werden wir nachher auch noch drüber sprechen. Da äußert er sich natürlich nicht zu. Das Einzige, was jetzt noch so als News zu verzeichnen wäre, ist, dass J.C. Horn jetzt auf der Injured Reserve ist, also er wird nicht mehr spielen in der nächsten Woche, macht wahrscheinlich auch nicht so viel Sinn, ihn da jetzt rauszuschicken. Es ist so ein bisschen die Frage, wie es mit Josh Norman sein wird. Der hatte ja, glaube ich, tatsächlich dann nur 10 Snaps oder so gestern, da wurde er auch nochmal danach gefragt, ob sie nicht gedacht hätten, na, man hätte ihn ja irgendwie dann vielleicht doch öfter rausstellen sollen, vielleicht gerade gegen Mike Evans, aber da hat Steve Wilks gesagt, und das finde ich eigentlich einen sehr guten Zug, naja, nee, der ist, du musst mit dem vorsichtig sein, du kannst den nicht so komplett aufs Feld schicken und ihn da rennen lassen, der, na, das ist der Körper wahrscheinlich so schnell einfach nicht gewöhnt, und in die Situation willst du den Spieler einfach nicht bringen, und das fand ich völlig in Ordnung.
Ja, irgendwie der logische, natürlich willst du als Fan irgendwie eine Lösung sehen, wenn du einfach merkst, dass es katastrophal läuft mit Henderson und Taylor. So. Und natürlich habe ich mir Norman gewünscht, als der sein erstes Play hatte, als der da mal raufgekommen ist, also das war der erste Snap kurz im zweiten Quarter. Mhm. Da ist er mal für einen Snap draufgekommen. Natürlich gegen Julio Jones. Ich habe es beim letzten Mal angekündigt. So, die beiden treffen sich auf jeden Fall. Da habe ich eine Gänsehaut bekommen, ne, als der aufs Feld gekommen ist.
Er hat auch schon wieder gelabert einfach, ne? Man hat
ja, das ist super. Also, ne, der Pass, natürlich fliegt der Ball dann auch in die Richtung, weil wahrscheinlich Tom Brady dachte, geil, den teste ich direkt mal aus. Julio Jones konnte den Ball nicht festhalten. Ich denke, also da hat Josh Norman auch seinen Anteil dran. Und danach hat er direkt angefangen zu talken, so irgendwie. Und das war super. Also, das ist Greg Olsen hatte auch so Riesenspaß, als er das gesehen hat und so. Also ja, natürlich hätte ich mir gewünscht, dass der mehr Plays oder mehr Snaps spielt. Klar. Aber ich kann dem gut folgen, dass er da wahrscheinlich noch nicht so fit ist. Dann verstehe ich so ganz die, also ich klar sinnvolle Ergänzung, wenn es dann in die Playoffs gehen würde. So und wahrscheinlich wird er jetzt ja auch nicht allzu teuer sein, und er wollte ja auch wieder zurück. Also der wird jetzt gegen die Saints nochmal ein paar Snaps bekommen, und dann muss man halt weiter gucken. Ich denke, das war es dann auch. Ja.
Okay, dann gehen wir tiefer ins Spiel hinein und hören uns dann gleich mal die erste Nachricht an von Sanprit, der hat uns was geschickt. Das finde ich ganz schön. Das ist die erste Nachricht, die wir bekommen von einem Hörer, den ich tatsächlich schon mal in echt getroffen habe. das finde ich dann auch mal ganz schön.
Moin und frohes neues Jahr, ihr zwei. Hier ist der Sanprit aus Hamburg, und ich dachte mir, dass ich mich nach diesem Ende der Playoff-Hoffnung einmal bei euch melde. Zunächst einmal vielen Dank für die Arbeit, die ihr mit dem Podcast macht. Es ist wirklich toll, eure Leidenschaft da zu sehen und euch so als steten Begleiter durch die NFL- und Panthers-Saison auf den Ohren zu haben. Zum gestrigen Spiel, ich glaube, man hat ziemlich klar gesehen, dass die Panthers diese Saison die bestmöglichen Umstände brauchen, um solch ein Spiel gewinnen zu können, um ein Wörtchen um die Playoffs mitreden zu können. Angefangen beim Trainer, dann natürlich irgendwie auf allen Positionen, und wenn dann zum Beispiel bei den Cornerbacks ein JC Horn fehlt und dann zum einem Überfluss dann auch noch ein Evans so aufdreht, dann reicht es halt diese Saison einfach nicht. Wenn dazu dann noch solche selbstverursachten Fehler kommen wie im Spiel, dann ist da einfach nicht mehr mitzuholen. Jetzt kann man aber nach vorne schauen, denke ich, doch noch relativ zufrieden sein und sicherlich auch sehr viel Positives finden. Und dann heißt es im nächsten Jahr wieder angreifen, und in dem Sinne keep pounding.
Ja, vielen Dank und viele Grüße nach Hamburg. Vielleicht fangen wir mal vorne an. Mal kurz zu uns. Ich meine, es ist jetzt noch nicht die Saisonabschlussfolge, aber es war trotzdem ja auch irgendwie Arbeit, und ich finde schon, auch 17 Wochen sind dann irgendwie anstrengend, und jetzt hatten wir dann ja auch mal hier noch Stress und hier Krankheit, und da ist ja dann trotzdem, passiert ja immer irgendwas, sonst kommt was dazu. Und also mir geht es ja jedes Jahr eigentlich so, dass du so bei Woche 11, 12 dann irgendwann denkst, puh, es ist anstrengend. Aber jetzt hatten wir natürlich wirklich so ein bisschen den Vorteil, dass wir nicht diese, ich habe kurzer Exkurs, ich habe mir aus Gründen letztens mal alte Aufzeichnungen von uns angeguckt, gerade so über die ersten 2 Jahre Matt Rhule, und dann natürlich da auch so ein bisschen bin da in die Records rein und dachte, wie haben wir das eigentlich gemacht, da diese 8, 9 Niederlagen in Folge zum Teil, ne? Zwei ja Also ich will es eigentlich gar nicht mehr anhören. Wir haben da ja wahrscheinlich nur geheult. So.
Das ist, also kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Das muss so furchtbar sein.
Und das war ja dann schon schön und natürlich für uns auch angenehm. Und ja, dann also fällt es uns ja auch einfach leichter, was zu besprechen, uns Sachen zu überlegen oder in andere Sachen reinzuarbeiten oder so. Das ist natürlich dann in der Saison schon wesentlich angenehmer. Und gerade jetzt wird es für die Offseason natürlich auch wieder super interessant, weil es nochmal ganz andere Dinge aufmacht, die dann für uns interessant sind, um reinzuschauen oder was aufzuarbeiten oder so. Ne? Von daher war es jetzt schon mal angenehm, aber ja, die Winning Season hätte ich dann trotzdem gern irgendwann mal demnächst.
Ja, voll. Also ich glaube auch, das, was jetzt kommt, ist wird einfach monsterspannend irgendwie. Reden wir nachher noch drüber, wie sieht's mit dem Coach aus, wie sieht's mit dem Quarterback aus, wie wird das gesamte, der Umbruch, es wird kein Riesenumbruch sein, aber wie wird das jetzt angegangen, die gesamte nächste Saison, weil vielleicht ist Tom Brady weg. Die Saints wackeln, die Falcons wackeln. Wir sagen es jedes Jahr, da könnte man angreifen. So, aber vielleicht könnte es im nächsten Jahr so sein. Wir sind nicht so weit weg von allem. Irgendwie, man sieht es. Ne? Steve Wilks hat schon ganz schön ordentlich aufgeräumt und wir haben wieder richtig Spaß so an der Spielbesprechung. Du hast vollkommen recht, ne? Das ist so Mitte der Saison. Letzte Saison war ja ganz grausam. Also wenn da Cam Newton nicht irgendwann drin gekommen wäre, dann...
Ach stimmt, ja. Das war ja der einzige Lichtblick dann so noch, ne?
Genau, Ende. Der uns da einmal nochmal wirklich aufgebaut hat gegen die Cardinals so. Alles andere war ja furchtbar. Also das hat keinen Spaß gemacht. Wenn ich mir dann dagegen angucke, dass ich habe es heute durch Zufall, weil ich mir das nochmal angeschaut, ich habe mir die Stats von Christian McCaffrey mal heute angeguckt von gestern. Mhm. Meine Güte, der ist ja schon wieder völlig durchgedreht bei den 49ers, die auch mittlerweile sagen, ja scheiße, also es wäre schon schön, wenn unsere anderen Running Backs da wären irgendwie, damit sie ihn mal ein bisschen entlasten und damit das ganze Feuer nicht auf ihm steht. Aber er ist einfach zu gut, um ihn in so einer Situation draußen zu lassen. Und klar, gestern bei diesem knappen Overtime-Sieg haben sie ihn auch gebraucht, aber die haben einfach 9 Spiele in Folge gewonnen. Stell dir das mal vor. Mhm. So, ne? Wir besprechen eine Saison, wo einfach mal 9 Spiele in Folge gewonnen werden. Oder so eine 2000, stell dir vor, wir hätten so eine 2015er Saison gecovert irgendwie mit, ne? Wir marschieren da einfach durch und wir hätten jede Woche Spaß gehabt. Das, ja, darauf warte ich auch noch.
Das, wobei ich glaube, auch das müsste man in einem Podcast dann nochmal anders aufbereiten, weil klar, dann gewinnt man da, dann müsste man sich aber eigentlich auch einen anderen Weg suchen, als jede Woche so das Spiel mega auseinanderzunehmen, weil das ist ja auf Dauer dann auch langweilig. Ne? Also es ist ja wie, wenn du jede Woche sagst, ja, O-Line scheiße, Quarterback schlecht, Defense viel zu jung, kann nichts passieren. Also mein klar ist natürlich ein Luxusproblem in dem Fall, aber es wäre natürlich schon... Müsste man sich auch was überlegen, wenn man jetzt wirklich 17 Spiele am Stück irgendwie nur durchgewinnt und was weiß ich, dominiert. Gut, das passiert in der NFL jetzt nicht so oft, aber es ist,
ja. Ne? Ja, aber dann suchst du dir halt die, die Highlights, die Keyplays,
ja, genau,
die es da in dem Spiel gibt. Und du bist ja so oder so mit noch besserer Laune dabei. Die Hörer haben einfach Bock, das Spiel nochmal zu rekapitulieren. Und also, ach, das ist einfach so eine ganz besondere Stimmung, wenn du dann so viel
hast, absolut, irgendwie. Absolut.
Also, ja, ich glaube, das können wir ja nächstes Jahr dann ausprobieren.
Genau.
Ja.
Und das andere, was jetzt noch kam, so ja, ne, er hatte noch von den Umständen gesprochen. Die waren jetzt natürlich für die Niederlage gestern, die waren halt einfach katastrophal. Ich meine, beide Starting Corners sind halt einfach verletzt und spielen nicht. Und dass die, also das hast du ja auch bei der Rotation schon gesehen, dass der Cornerback-Room halt einfach zu dünn ist und eben das, also wahrscheinlich können wir jetzt dann offiziell sagen, CJ Henderson ist dann doch irgendwie so ein Draft-Bust, also so den, war ein Erstrundenpick, oder?
Der war ein Erstrundenpick von den Jaguars.
Ja, also wobei mich ja das die Saison auch gelehrt hat, immer so die Sache mit dem ja hier Bast und Trottel und kann ich spielen und mag ich sowieso nicht, haben wir ja auch gelernt, sind Umstände, sind sehr, sehr abgefahren. Also ne, guck dir nur Sam Darnold an, also finde ich, ist eins der prominentesten Beispiele dieser Saison. Ja, aber trotzdem, also der funktioniert dann in dieser Defense einfach nicht so prickelnd oder hat keine Lust oder weiß ich nicht. Und die dann natürlich, und das natürlich dann ausgerechnet gestern, Tom Brady meint, sie müssen das Passspiel wieder so für sich entdecken und die Big Plays auf Evans auflegen. Kann man nur gratulieren an den Gameplan. Also alles richtig gemacht.
Total. Das, also es war für uns einfach, wirklich die Umstände waren grauenhaft. Ne? Wir wollen ein Team sein, das halt viel läuft und dann ist wieder Wehr zurück und stopft einfach komplett die Mitte zu. So, ja. Dass da run-technisch einfach mal so gar nichts geht. Das war uns ja von vornherein schon recht klar, dass das nicht so gut funktionieren kann, obwohl es in Woche 3 geklappt hat. Ich weiß gar nicht, ob Wehr da war. Ich glaube ja. Aber das hat halt nicht funktioniert. Die Pässe von Darnold, das hat ja sehr gut funktioniert, gerade am Anfang. Also allein die Touchdowns waren ja fantastisch. Und dann habe ich mich gefragt, ja okay, wir haben wirklich Probleme auf Cornerback. Und ich habe immer gesagt, Steve Wilks ist ja ein Trainer, der nun viel blitzen lässt. Und wenn es dann Probleme mit den Cornerbacks gibt, dagegen spricht dann natürlich, dass Tom Brady der Spieler ist, der am schnellsten den Ball los wird in der NFL. So, also hätten wir wirklich viel geblitzt, und zwar mit so einer Blitz-Rate, wie wir es 2016 halt hatten unter Wilkes, dann hätte der uns halt komplett zerlegt in alle Einzelteile. Insofern war das auch nicht möglich, da bei jedem Play zu blitzen. Der Druck war trotzdem zu wenig, ne? Also du darfst Tom Brady einfach nicht so viel Zeit geben, damit sich das Play entwickelt. Haben wir halt dreimal sehr schmerzlich erfahren müssen. Ja, also die Umstände waren in diesem Spiel einfach brutal schlecht. Und die Bucks haben im Grunde genommen den Plan dafür gehabt, uns da dann nach der Halbzeit, würde ich mal behaupten, fertig zu machen. Mhm. Also wir sind sehr gut ins Spiel reingegangen mit genau der richtigen Taktik. Das war überraschend einfach.
Ja, aber hat ja niemand mitgerechnet, dass sie wirklich gleich so dieses Riesen-Play-Action-Ding rauspacken und das, na, der Plan ist, okay, wir können nicht nur laufen, wir müssen durch die Luft und dann war, also glaube ich, war für jeden eine Überraschung.
Zweiter Opening-Touchdown, nacheinander so, und das haben wir einfach die anderen Spiele davor nicht geschafft. Das war schon fantastisch, wie es losgegangen ist. Da hatte man noch sehr, sehr viel Hoffnung tatsächlich. Ja.
Wir hören mal noch in eine Nachricht rein, die uns der Maxi geschickt hat, auch ein treuer Hörer, und der uns oft was schickt. Den wollen wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen.
Hey Jungs, Maxi aus München mal wieder. Zum Spiel von gestern gibt es bestimmt einiges zu sagen, das, was ihr bestimmt auch in der Folge wieder machen werdet. Von mir gibt es eigentlich nur zu sagen, man hätte das Spiel gewinnen können, aber am Ende hat man aber auch nicht unverdient verloren, wenn man sich die Stats anschaut. Wenn man bedenkt, dass die Bucks 2 verschossene Field Goals hatten, 1 aus 26 Yards, das geblockt wurde von Nito Gross-Matthäus. Man hätte am Ende vielleicht auch mit ein wenig mehr Spielglück gewinnen können, aber auf unserer Cornerback-Position war es halt einfach wild, vogelwild. Allein was Evans und Godwin mit unserer Secondary gemacht haben, war bitter. Aber okay, so ist es halt. Das Team war leider wahrscheinlich noch nicht reif genug für die Playoffs. Von dem her, keep pounding weiterhin und viel Spaß bei der Folge.
Ja, vielen Dank. Den haben wir, glaube ich.
Immer. Klar.
Ja, also hat er jetzt hier auch nochmal angesprochen, dass gerade die Cornerbacks, das war jetzt halt einfach nicht das Material, das da spielen kann. Das gehört, leider gehören Verletzungen dazu. Das passiert. Du wirst nie oder sehr selten das bestaufgestellte Team haben mit nur gesunden Spielern und alle in Bombenform am Ende der Saison. Ist halt leider so, ne? Und gestern war einfach das Matchup absolut perfekt für die Buccaneers.
Ja, total. Also das, wir müssen natürlich trotzdem, also JC Horn ist ein sehr verlässlicher Corner, das haben wir jetzt diese Saison gelernt, auf den freue ich mich einfach, auf seine Karriere bei den Panthers. Mit Jackson, da musst du dich immer darauf einstellen, dass der mal wieder ausfällt und verletzt ist. Insofern brauchst du da auch was Solides auf der Gegenseite vielleicht von Horn. Und ja gut, Taylor und Henderson sind für mich kein NFL-Kaliber. Also
Herr Taylor, kannst du vielleicht einsetzen an in bestimmten Plays und zu bestimmten, keine Ahnung, in bestimmten Formationen, aber halt nicht der Ex-Corner.
Ja.
Und dann noch bei Pressman-Coverage dann gegen Tom Brady und Mike Evans. Aber ja, es war halt auch nicht anders machbar. Also.
Ja, das stimmt. Also die Alternativen waren einfach nicht da, genau. Ganz klar. Also, ne, das konnten wir nicht anders machen. Und ich verstehe auch den Sinn, Taylor, großer Corner, den stellst du dann halt gegen Evans und hoffst, dass das funktioniert. Die haben genau die richtigen Plays rausgesucht. Dass das jetzt dreimal hintereinander funktioniert, ist bitter. Und bei Henderson, ich kann es leider nicht aus dem Kopf bekommen, dass ich da gehört habe, dass der gar nicht mit seinem Herzen so beim Football ist. Und wenn du dir dann die Plays ansiehst, wo er dann einfach abbricht, nachdem Evans den Ball fängt und ja nur noch nebenher alibimäßig joggt,
ja.
Das Thema ist für mich kopfmäßig durch. Also so das. Der hat so viel Talent und macht nichts draus. Das kann ich leider nicht auf dem Level nicht gutieren, gar nicht.
Wurde Steve Wilks in der Pressekonferenz übrigens gefragt, was er dann zu diesem Play sagt, ob Henderson einfach mit Absicht aufgegeben hat. Das hat er jetzt so nicht gemacht, aber jetzt können wir, glaube ich, Steve Wilks auch so weit einschätzen, dass das keiner der Trainer ist, der die Spieler in der Pressekonferenz unter den Bus wirft.
Mhm.
Hat gesagt, ja, nee, das war halt schlecht ausgeführt und ja, und es war halt auch der beste Quarterback aller Zeiten und einer der besten Receiver der NFL gerade. Das kannst du halt auch manchmal einfach nicht verteidigen. Aber klar, aber diese Szene, die das sah mehr als unattraktiv aus für Henderson und ich weiß gar nicht, wie lange er noch einen Vertrag hat. Aber ich schätze, das war jetzt nicht so förderlich für seine Chancen auf eine weitere Beschäftigung.
Müsste ja noch auf dem Rookie-Deal sein, ne? Wahrscheinlich.
Rookie-Deal und fünfte wahrscheinlich, ne?
Mhm, genau. Also, wie du sagst, Wilks würde ihn nicht unter den Bus werfen, so das glaube ich auch nicht. Auch wenn es schlecht ausgeführt war, du siehst, wie er im Grunde genommen in dem Moment, wo Evans den Ball fängt, abbricht. Ich will nur sehen, dass er da mit Vollspeed versucht, hinterherzukommen. Das da ist kein Effort gewesen. Das war
gut. Der ist erst 2020 gedraftet worden.
Oh, okay. Also noch ein ganz frischer Spieler. Den kriegen wir noch hin. Also ich, weiß nicht. Keine Ahnung. Das wird nicht mehr mein Lieblingsspieler werden. Ich kriege das nicht aus dem Kopf. Da müsste er schon mehr zeigen und ich.
Er hatte seine Momente dieses Jahr, muss man auch dazu sagen, ne?
Das stimmt. Mhm. Aber ja. Er wurde zum Beispiel gestern hier Sheena Quick heißt sie.
Mhm.
So? Genau. Sie hatte das, glaube ich, gestern getwittert, ne, dass Henderson eigentlich von der Presseabteilung der Panthers zugesagt war zum Interview und dann aber an allen vorbeispaziert ist, an allen Journalisten, ohne auch nur einen Ton von sich zu geben, weil er entschieden hat, nicht reden zu wollen. Also ich kann es nicht nachvollziehen, Gottes Willen.
Klar.
Man weiß, was da für Fragen gekommen wären, keine Ahnung. Nicht den Effort zu zeigen, aufzugeben und sich dann der Presse nicht zu stellen, was ich, wie gesagt, nachvollziehen kann, aber das ist alles nicht so, wie ich mir das vorstelle von einem top bezahlten NFL-Spieler.
Ja. Was hier die Sheena aber auch noch getwittert hat heute, da hat sie natürlich auch recht, also und auch so kontextlos oder nicht im Kontext dieser CJ Henderson-Situation, Cornerback ist einfach super schwierig.
Ja.
Also, ne?
Würde ich nie spielen wollen, ne? Also, sobald du ein bisschen zu früh dran bist, ist es eine Pass-Interference. Du musst den richtigen Moment irgendwie erwischen und das dann hinbekommen und so. Und du kannst nur blöd aussehen. Also, klar kannst du auch gut aussehen, wenn du den Ball abfängst oder, aber dafür, da fallen dir ja nur die Top-Corner immer auf.
Ja,
also
ja.
So mit eben solchen Plays letztendlich. Also das ist eine undankbare Position, das ist mir schon klar. Natürlich will die NFL ja auch, dass Punkte fallen, wenn du die Position des Cornerbacks stärkst, dann sehen wir nachher irgendwelche 3-0-Spiele oder so.
Ja, ja.
Das will ja dann auch keiner. Also, ja, ja. Ist schon klar, dass es ungünstig ist, aber wie gesagt, ich will nur Effort sehen. Das ist das Einzige, was ich von einem Cornerback wirklich erwarte.
Wie fandst du denn den Effort in der Offensive Line?
Den fand ich am Anfang ziemlich gut. Das hat richtig gut funktioniert. Ich habe mich mal auf die Mitte konzentriert, weil da ja unser neuer Lieblingsspieler spielt, der meinen neuen Lieblingsspitznamen hat. The White Rhino. Ich finde den Wahnsinn. Also den müssen wir auf jeden Fall verlängern. Und der hat Weyer am Anfang richtig gut unter Kontrolle bekommen. Das hat schon richtig Spaß gemacht, wie der da auf ihn zugestürmt ist. Liest dann irgendwann nach, kann ich mir auch vorstellen, weil die Kräfte machen dann nicht mehr so gut mit. Also das war dann, irgendwann war es dann nicht mehr so leicht. Die O-Line war eher unauffällig insgesamt, weil klar nicht viel Laufspiel möglich war gegen die Line der Buccaneers. Aber insgesamt wieder eine solide Leistung. Ich weiß gar nicht, gab es Sacks an Darnold? Ich glaube ja, oder?
Ja, ja. Ich glaube, einer kam über Iquanu.
Ja, über Iquanu kam, glaube ich, auch der Strip, ne?
Also, ja.
Das stimmt. Da hat er wieder ein bisschen Lehrgeld auf dem Rasen gelassen. Insgesamt kann man also nicht meckern. Selbst mit unserem sehr, sehr zurückhaltenden Pass-Rush haben wir es ja geschafft, Tom Brady zu sacken. So. Also, ne, obwohl deren Tackles auch wieder da waren. Also unsere O-Line, das ist schon gut. Wenn du da jetzt noch irgendwas findest, was da vielleicht ein bisschen noch Stärke, aber ich wüsste gar nicht, wen ich davon austauschen möchte.
Einzige schwierige Situation, dieser gesnappte Ball, mit dem Darnold nicht gerechnet hat, was zuerst aussah wie: Darnold, wieso fängst du den Snap so schlecht? Und dann haben sie in der Nahaufnahme sein Gesicht gezeigt, wie ihm die Überraschung über den gesnappten Ball ins Gesicht stand. Ich glaube, das passierte dann noch was. Ich glaube nicht. Ich bin bei den Turnovern jetzt tatsächlich gerade schon gar nicht mehr drin. Es war, glaube ich, keiner an dieser Stelle, ne? Aber es sah einfach nicht so pro-like aus an der.
Doch, ich glaube, Fumble Darnold beim Snap. David, too early, das muss der gewesen sein.
Ah, okay.
Und das hat dann haben die Bucks dann den Ball sich geholt. Ich glaube, der erste Fumble Darnold beim Snap nimmt ihn auf und gibt an Hubbard. Das war der einzige, den er selber, also der war schon stark, das war ja keine Pistol oder Shotgun Formation, wo er den ersten Fumble da gemacht hat. Letztendlich, das war bei der Übergabe nicht gut, und da hat Darnold ihn ja wirklich super eiskalt einfach aufgenommen und wieder zurückgegeben an Hubbard, der dann nochmal 2-3 Yards gelaufen ist. Aber das Ding, wo der Ball einfach, ne, auf ihn fliegt und er überrascht ist, das war die Geschichte, wo er sich nicht hat auf den Ball schmeißen, wo er sich nicht auf den Ball geschmissen hat, sondern den Ball versucht aufzunehmen und das Play weiterzumachen. Da wäre es richtig gewesen, sich darauf zu werfen und dann halt die Yards zu fressen, weil es schon in der Red Zone war. Also das war schon ein sehr kritischer Fumble. Letztendlich ist nur ein Field Goal dabei rausgekommen zum 10-14. Aber ja, leicht unnötig, das Ganze. Das stimmt schon.
Trotzdem kein schlechtes Spiel von Darnold, auch wieder eins der besseren. Ich glaube, jetzt war es sein vierter Start, glaube ich, in dieser Saison.
Kommt hin, ja.
Vierter oder fünfter, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Hatte aber, also immerhin, ne, 341 Yards, 3 Touchdowns. Das zweitbeste Spiel seiner Karriere, was Passing Yards angeht, seit 2018. Ja, und hatte Zeit eben leider, er wurde ja auch immer so als Turnover Darnold irgendwie beschimpft, war jetzt halt die erste Interception und eben diese zwei Fumbles, die bitter waren, ne, bei der Interception, da denkst du, ja gut, sowas kann halt auch irgendwie dann mal passieren, vor allem, weil er davor wirklich tolle Bälle geworfen hat. Das Schönste war Adrian Franke gestern bei Twitter, Darnold wirft sehr schön über die Mitte, zack, eine Minute später Interception. Schlecht gealtert, ja. Und Fumbles tun halt einfach weh. Ja. Ne?
Ja, das ist, aber trotz alledem, das muss man dazu sagen, ne, der hat so viel einstecken müssen irgendwie, ist gehatet worden, er hat Kritik abbekommen, war ja schon im Grunde genommen auf die Bank gesetzt und wir haben uns Mayfield geholt.
Dritte also, bis vierte Quarterback eigentlich, ne?
Genau, und er ist trotzdem da, er steht trotzdem an der Sideline, er ist trotzdem keiner, der meckert oder sonst irgendwas und dann kommt er aufs Feld und zieht sein Ding einfach durch. Also der ohne irgendwie, keine Ahnung, der dreht nicht durch, der overpaced nicht, der ist irgendwie nach unten, macht er nichts. Der spielt einfach eiskalt das, was er spielt, so irgendwie. Und ich glaube, der ist sich seiner Rolle auch sehr, sehr bewusst, dass er jetzt kein Top-10-Quarterback ist oder wird. Aber er versucht alles, wenn er auf dem Feld ist, ohne sein Gesicht zu verziehen, scheinbar. Und das rechne ich ihm hoch an. Also, dass er da ist und dass er halt funktioniert und nicht sagt, ihr könnt mich mal alle, sondern dass er wirklich versucht, Spiele zu gewinnen und das halt auf gute Art und Weise versucht. Also, charakterlich, glaube ich, ist das ein feiner Kerl.
Und man muss natürlich auch sagen, diese Connection, die er mit DJ Moore hat, das ist so ein, hatten wir ja auch noch nie, ne? Wir haben ja immer gesagt, DJ Moore braucht einmal diesen Quarterback, mit dem er so, dass es so ein Duo irgendwie sein kann. Mhm. Und das haben die zwei ja eigentlich ganz gut hinbekommen, ne? Ich meine, DJ Moore gestern 6 Bälle gefangen für 117, ein Touchdown und eben diese eine 47-Yard-Bombe. DJ Moore hat jetzt 18 Receptions über 40 Yards. Das hat ein Panther-Receiver in den ersten 5 Seasons noch nie geschafft. Hm. Der Junge ist einfach Gold und ich frage mich immer, warum der nie, also meine Meinung zum Pro Bowl ist bekannt, aber warum er nie drin ist.
Es gilt für die Spieler halt, ne? Ja. Also und das, finde ich, muss man dann respektieren. Für die Spieler ist es was ganz Besonderes und deswegen ist es halt auch eine Auszeichnung. Die kann man auch gerne so mitnehmen. Verstehe, er ist halt komplett underrated, weil er ja nie die richtigen Quarterbacks hat letztendlich. Sam Darnold, muss man sagen, hat ihn jetzt auch 2-3 Mal gestern zu kurz angeworfen, ne? Das eine Mal hätte eine Interception sein müssen, wenn Moore nicht diesen super Effort da gehabt hätte. Und klar, Offensive Pass Interference, aber hätte er da nicht eingegriffen und wäre nochmal zurückgekommen und hätte den Defender daran gehindert, den Ball zu fangen, dann wäre das eine Interception gewesen. Also Moore ist schon wirklich ein Ausnahmetalent und ich hoffe, dass es dann jetzt so langsam, wo die Mannschaft halt zusammengebaut wird zu einem richtig guten Team, dass er seine Stärken dann spätestens in der nächsten Saison mal so richtig ausspielen kann.
Ja. Das berühmte Laufspiel hat gestern nicht so funktioniert. Sie haben es aber auch nicht so stark probiert. Das hat mich dann noch ein bisschen gewundert, vor allem dann so in der dritten Quarter und auch Anfang des vierten noch, wo ich dachte, okay, da lief es gerade überhaupt nicht gut, dann lauft den Ball und nehmt irgendwie die Zeit von der Uhr runter und guckt, dass ihr nach hinten kommt und irgendwie, ne, und macht keine Fehler, wo dann eben halt leider ja auch dann ganz am Schluss auch nochmal dieser Fumble passierte ist. 74 Total Yards gestern, Rushing, also ne, im Vergleich zu den letzten Spielen viel zu wenig, soweit auch von der Statistik her. Die Panthers haben 8 Spiele verloren, wenn sie weniger als 100 Yards gemacht haben. Mhm. Und eben 6 Spiele gewonnen, wenn sie mindestens 100 hatten. Ja, schade. Ja,
es war dann schlecht ausbalanciert. Ne? Mhm. Du siehst halt die Anpassung der Buccaneers mit ihren langen Pässen auf Evans, um das Spiel dann zu gewinnen. Und die Panthers haben letztendlich alles so weitergespielt, wie sie gestartet sind. Und da kannst du dich als Defense dann drauf einstellen. Streu halt mehr Runs ein. Das habe ich beim letzten Mal ja auch schon gesagt, dass auch gegen die Lions kannst du ja nicht die ganze Zeit rennen. Du musst ja dann auch mal den Ball werfen. Ansonsten stellen sie dann irgendwann alles zu. Du musst das vernünftig ausbalancieren. Das ist nicht passiert tatsächlich. Da waren es ein paar zu wenig Snaps performen und auch ein bisschen wenig Versuche. Da hätte man das ein oder andere Running Play gerne noch einstreuen können.
hat ja Greg Olsen auch schön erklärt, dass das gerade für diese Offense, für diese, und hat das ja auch mit dieser Panthers-Identität formuliert, ne, dass diese Offense, diese Run-Heavy-Offense, dieses Lauf ins erste Down rein, schau, dass du dann deine Pässe beim zweiten machst, damit du nicht immer in diese dritten und langen Situationen reinkommst. Und die paar Male, wo sie es so gemacht haben, schien es ja auch ganz gut, aber das war irgendwie immer so ein Up and Down. Gut, war es bei den Buccaneers ja auch, muss man ja auch dazu sagen, die waren jetzt auch nicht alles andere als fehlerfrei.
Ja, das stimmt.
Hast du noch was zur Offense? Willst du da noch was?
Tommy Tremble wieder ein Touchdown. Mhm.
Und ich wusste gar nicht, dass Giovanni Ricci noch bei uns ist.
Der Fullback.
Der Fullback.
Der früher auch mal Tight End gespielt
genau,
hat.
Genau, ja.
Ja, war mir so auch nicht bewusst. Steven Sullivan war, glaube ich, auch
nicht mehr auf dem Schirm,
wo es die Interception dann nachher gab. Ne? Der Pass auf Sullivan irgendwie. Also so, wir haben schon Tight Ends da noch stehen, die man, oder auch Fullbacks, die man nicht mehr auf dem Schirm hat. Da hast du recht. Aber Tommy Tremble mit dem ersten Touchdown, Shai Smith, habe ich mich natürlich auch sehr gefreut. Also das war schon, die Offense hat schon ganz schön geliefert, das war schon okay. Ja.
Defense, ja, ne, also drei Touchdowns von Tom Brady und Mike Evans. Tom Brady 432 Passing Yards durch die Luft. Puh.
Ja.
So viel Passspiel durch die Luft hatten die Buccaneers in dieser Saison noch nicht. Ja. Das zweite Mal erst in ihrer Geschichte, dass die Panthers drei Touchdowns im gleichen Spiel erlaubt haben, die über 30 Yards gehen. Also das zweite Mal in ihrer Geschichte, Entschuldigung, das letzte Mal war in Atlanta 2016. Das müsste dann wahrscheinlich gegen Julio Jones oder so gewesen sein. Mann der Defense gestern, wenn man jetzt Gameballs vergeben müsste, hat sich ja und in der letzten Woche ja auch Yito Gross-Matos so ein bisschen rausgespielt. Ne? Das geblockte Field Goal war natürlich sensationell. Das passiert ja auch immer nur bei anderen Teams, wenn man sowas sehen will. Ja. Und hatte einen Sack gegen Tom Brady jetzt in seinem Büchlein. Von daher, ja. Ach so, und das war das zweite Field Goal, das er geblockt hat, ne? Genau.
Mhm.
Haben bisher übrigens nur geschafft Vernon Butler und Julius Peppers, zwei Field Goals in einer Saison zu blocken.
Ja, also das stelle ich mir auch nicht so super leicht vor, aber dass das gestern auch wieder funktioniert hat. Gross-Matos ist sowieso ein bisschen, zeigt sich jetzt ein wenig mehr, das ist schön.
Vielleicht unter Al Holcomb einfach nochmal eine andere Geschichte als dann doch Phil Snow.
Mhm.
Und also Frankie Louvu, der hat sich, glaube ich, einen Zahltag verdient.
Maschine.
Hat schon wieder ein Game High mit 13 Tackles, einem Sack. Das war das richtige Glücksgem, so ein bisschen wie im letzten Jahr Hassan Reddick, wenn man sich überlegt hätte, ach, den noch behalten.
Oh. Aber das ist, ne, Frankie Louvu, das hatte Greg Olsen, glaube ich, gestern auch gesagt irgendwie, dass man damit gerechnet hat, dass er der Mannschaft weiterhelfen kann, aber nicht, dass er so einen Impact auf die gesamte Defense haben wird irgendwie. Also das ist schon stark. Bei dem muss man sich um nichts Sorgen machen irgendwie. Der macht Spaß.
Ja, absolut. Ich hatte schon mal eine Liste von Panthers Free Agents in der kommenden Saison, aber wir wollen ja uns unser Offseason-Programm nicht vorwegnehmen, weil das gehört natürlich dann alsbald dazu, wenn die Offseason beginnt. Wenn wir das mit dem Headcoach erledigt haben, bevor es auf den Draft geht, werden wir natürlich, und ich meine, so lange ist das denn nämlich auch nicht mehr, weil jetzt schauen wir alle gemütlich im Januar noch die Playoffs an und den Super Bowl und dann ist es Mitte Februar und dann 8 Wochen später stehen alle Zeichen auf Draft und Liga-Jahr müsste ja auch wieder so um den 1. März oder so beginnen, ne? Also, und ab dann Free Agency, da wenig Erholungszeit dann doch für uns.
Ja, die kommt im Sommer, ne? Was ja eigentlich nicht so verkehrt ist irgendwie, aber so da wird es dann ja ein bisschen entspannter und so.
Über was wollen wir noch sprechen bezüglich dieses Endspiels?
Ich glaube, die Cornerbacks müssen wir nicht nochmal auseinandernehmen. Insofern
haben wir jetzt besprochen.
Insofern müssen wir da, glaube ich, nichts weiter besprechen.
Gut. Dann. Oh, nee, ich muss noch einen Knopf drücken, sonst ist die Reihenfolge hier nicht richtig. Jetzt haben wir noch so einen kleinen Block, wo wir ja schon mal so grob zusammenfassen müssen. Hätten wir vielleicht auch in der nächsten Folge erst machen können. Aber da hat uns der Felix eine Frage geschickt, beziehungsweise erstmal nur eine Nachricht mit einer Frage drin. Und die wollen wir jetzt noch so ein bisschen besprechen.
Ja, moin Männer, Felix hier aus dem Speckgürtel aus Stuttgart. Da hat sich ein bisschen was getan. Jetzt ist unsere Saison quasi vorbei und ich wollte auch euch nochmal kurz meine Two Cents dazu mitgeben. Alles in allem war es eine richtige Achterbahnfahrt. Wir haben Matt Rhule, der mit viel Vorschuss-Lorbeeren gekommen ist, abgegeben. Steve Wilks hat übernommen, hat einen klasse Job gemacht, meiner Meinung nach, und sollte ein starker Kandidat sein für den Head-Coaching-Job insgesamt bei uns. Wir haben ein sehr gutes, junges Core-Team, um das man wirklich was aufbauen kann. Wir sind nicht weit entfernt davon, meiner Meinung nach, ein echtes Powerhouse in der NFC zu werden. Jetzt gestern war es natürlich, hat man gemerkt, dass JC Horn gefehlt hat. Also den hätten wir jetzt sehr gut brauchen können gegen Mike Evans. Und auch, dass Vita Vea bei den Bucks zurück war, hat das Run-Game extrem erschwert. Auch wenn der Gameplan insgesamt ein bisschen passlastiger gewesen ist, und allzu schlecht sah meiner Meinung nach auch Sam Darnold gar nicht aus, aber es hat halt nicht gereicht. Unsere Defense hatte keine Möglichkeit, Mike Evans zu stoppen, Chris Godwin zu stoppen. Dementsprechend war das eine verdiente Niederlage. Ich sehe aber irgendwie ja doch positiv in die Zukunft. Ich weiß nicht, wie seht ihr das insgesamt jetzt? Wir haben noch ein Spiel gegen die Saints, die witzigerweise gegen Philadelphia gewonnen hat. Wie seht ihr in die Zukunft? Habt ihr dazu schon eine Meinung gebildet? Oder, weil ich habe das Gefühl, das ist auf jeden Fall eine Saison, die auch euch wieder ein bisschen mehr Spaß gemacht hat. Auch wenn es wieder ein Losing Record ist. Aber nächstes Jahr, ich glaube dran, nächstes Jahr, Männer. Macht's gut, frohes neues Jahr und keep pounding.
Ja, vielen Dank, Felix. Schöne Grüße. Ja. Vielleicht erstmal kurz zum nächsten Spiel, weil das ist, glaube ich, auch so eine gewisse Überleitung auch, was ja so auf Steve Wilks Bierdeckel steht nach der Saison. Er hat heute auch nochmal in der Pressekonferenz gesagt, er ist praktisch für 11 Wochen oder doch für 11 oder 12, keine Ahnung, angestellt. Die macht er und dann schaut er irgendwie weiter und das spielt oder es steht außer Frage, dass man nächste Woche gewinnen will, auch wenn es nichts ausmacht. Und so wie man jetzt den Pressespiegel liest, werden auch wahrscheinlich seine Spieler alles dafür tun, um für ihn zu spielen und zu gewinnen, um ihm nochmal ein paar Bonuspunkte für sein Bewerbungsgespräch irgendwie mitzugeben, oder? Mhm.
Ja, da kannst du von ausgehen. Also das kriegst du ja immer wieder mit, dass die Spieler das genau wollen. Die Stimmen werden ein wenig lauter nach dem Spiel gestern, dass es das dann auch gewesen sein könnte. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob das von den Fans ausgeht oder ob das wirklich dann eine wirklich valide Diskussion ist. Aber es ist genau das, was du ja auch schon mal gesagt hast, dass da auf jeden Fall jetzt nochmal sich Headcoach-Kandidaten von Tepper angehört werden. Und ich habe heute gelesen, dass Tepper halt den Splash-Move gerne machen würde und einen wirklich offense-minded Guy holen möchte, was in meinen Augen total Sinn ergeben würde. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich einen neuen Headcoach geben könnte. Also ich glaube, er wäre an Wilks nicht vorbeigekommen, wenn wir jetzt das Spiel wirklich gewonnen hätten und die Chance auf die Playoffs gehabt hätten und vielleicht nächste Woche dann noch, um das dann zu sichern. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, dass es das dann doch gewesen sein könnte, wir jetzt einen Offensive Coach holen. Was ich verrückt finde, weil ich habe heute mal drüber nachgedacht, wir hatten noch nie einen.
Mhm. Ne? Ja, das hat wieder die Sache mit dieser Panthers-Identität.
Mhm, genau. Wir hatten immer Defensive Coaches, Defensive Coordinators, immer solche Leute. Gut, Matt Rhule war der erste College-Coach, glaube ich, den wir geholt haben, ohne NFL-History. Aber sowas gab es halt noch nicht. Und deswegen wäre das schon irgendwo auch spannend. In meinem Traum-Szenario, wenn wir uns einen neuen Coach holen, lass es vielleicht Bieniemy sein oder so.
Oder wie gerade berichtet wird, relativ aktuell, dass angeblich Jim Harbaugh von Michigan weggeht oder weggehen möchte.
Und wenn er ein Angebot bekommt, ne?
Da kannst du aber darauf wetten, dass David Tepper ihm ein Angebot macht.
Könnte ich mir auch vorstellen. Ist das auch ein Offensive, also ist das ein Offensive Coach?
Wo hat der? Der war bei San Francisco zuletzt, oder? Als er noch in der
NFL war. Ich glaube, ja. Also ich verwechsel ihn halt zu leicht mit seinem Bruder.
Aber sein Bruder war schon immer bei Baltimore, oder? Oder jetzt schon relativ sehr lange?
Ja, sehr lange, ja. Aber ich gucke jetzt gerade mal beim guten Jim. Hm. So, was haben wir denn da? Raiders San Diego. Ja, 49ers 2011 bis 2014.
Das war dann das Bruderduell ja auch, ne? Im Super Bowl.
Ja, genau. Das stimmt. Und der hat, wenn ich das jetzt richtig sehe, genau. Also er hat gar nicht so viel irgendwie drumherum gecoacht. Er war bei den Oakland Raiders irgendwie ein Jahr Quarterbacks Coach und dann gleich in San Diego Head Coach, dann in Stanford Head Coach, dann 49ers Head Coach und Michigan Head Coach. Also da kannst du gar nicht sagen, was der, was er so für ein Background hat. Was für uns vielleicht nur interessant ist, er war 2001 halt Spieler von den Carolina Panthers. Insofern hat er eine Vergangenheit mit den Panthers. Möglich wäre es schon.
Der Punkt ist so ein bisschen, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ne, über die Sache mit den Trainern und so, aber wenn du jetzt was war Wilkes vorher? Defensive Passing Game Coordinator, irgend sowas. Mhm. Den zum Interims Head Coach machst, wo dieses Team, also nach Woche 5, das lag am Boden. Es lag auch letzte Saison schon am Boden. Ich habe das schon mal gesagt, die Panthers waren eine Lachnummer in der Liga. Und wahrscheinlich eins der unattraktivsten Jobangebote für, keine Ahnung, Veteran-Spieler und Trainer. Und dann, und egal wie es jetzt ausgegangen ist, ohne Playoffs und mit einem negativen Rekord, aber er hat es trotzdem innerhalb von ein paar Wochen geschafft, dieses Team einfach auf links zu drehen. Es sind Spieler, die sich, und das sind jetzt, also ich meine, sind jetzt keine Spieler aus der fünften Reihe, es ist Derek Brown, es ist Shaq Thompson, die sagen hier, Steve Wilkes ist unser Typ, wir wollen den haben. Der einfach auch eine sehr, also ich mag ihn auch sehr persönlich einfach so, ne? Ja. Wie er so rüberkommt. Haben Sie das gestern nicht auch im Fernsehen gesagt, in der Übertragung? Also er kommt ja aus Charlotte und ging ja da zur Highschool auch und wenn man ihn so gefragt hat, was ist denn dein Traumjob, dann würde er immer sagen, mein Traumjob ist Head Coach bei den Carolina Panthers. Mhm. Du kannst mir irgendwo anders einen Head Coach Job geben, aber ich will Head Coach der Carolina Panthers sein. Mhm. Und was ihm ja auch so ein bisschen negativ immer nachgehangen wird, ist diese Cardinals Saison mit Josh Rosen, den er aber ja gar nicht haben wollte. Also zumindest die Gerüchte besagen, dass er sich ja mal da stark für Josh Allen ausgesprochen hat. Was jetzt auch kein schlechtes Indiz wäre für jemanden, der sagt, okay, der kann der vielleicht da wirklich auch noch mit einem Rookie-Quarterback was aufbauen, sollte das nochmal einen geben. Und sind wir ganz ehrlich, Matt Corral ist immer noch ein Rookie-Quarterback, weil er hat ja kaum gespielt. und so. Und deswegen, es scheint ja irgendwie zu passen und scheint ja irgendwie was irgendeinen Knopf gefunden zu haben. Und klar, klingt jetzt irgendwie Jim Harbaugh, klingt jetzt irgendwie super fancy oder ne, es könnte ja dann auch jemand anderes sein, was weiß ich. Keine Ahnung, aber das ist halt sehr, sehr viel persönliche Präferenz jetzt so ein bisschen dabei. Ich bin nur gestern so ein bisschen durch so ein paar Kommentarspalten gefallen und musste dann hier und da lesen, ja, Steve Wilks muss auf jeden Fall gehen. Und da dachte ich dann so, nee, also auch bei aller Sympathie, aber der hat einfach was sehr Unwahrscheinliches geschafft.
Ja.
Es hätte kein Mensch und NFC South hin oder her, aber ich meine, so ist halt der Sport und so sind die Regeln, aber es hätte kein Mensch nach Woche 5 gedacht, dass die Panthers einen Platz hinter den Playoffs sind und mal gerade so mit bisschen Pech und Personalproblemen zweimal gegen die Buccaneers gewinnen oder so. Ne? Das stand völlig außer Frage.
Genau, und also persönliche Präferenz gehört bei uns beiden natürlich dazu. Ich mag ihn persönlich auch sehr gern. Ne? Also das ist so seine Ansprache und sein Auftreten, Leadership, das ist alles toll. Und das würden die Spieler sonst auch nicht so bestätigen. Die könnten ja sich sonst einfach auch zurückhalten. Ich mag ihn sehr gerne. Wenn Tepper sich dazu entscheidet, wirklich einen offensiven Coach sich zu holen, dann würde ich mir wirklich, wirklich wünschen, dass Steve Wilks wieder zurück in die zweite Reihe tritt als Defensive Coordinator. So, weil ich, das habe ich ja schon immer gesagt, ich wünsche mir, dass er einfach erhalten bleibt, so den Panthers. Ich würde mich überhaupt nicht dagegen wehren, wenn er Head Coach ist. Ich wundere mich auch, dass er so wenig Kredit hat, dass es wirklich nach einem Spiel, wo es dann ja, wo die Coaching-Entscheidungen vielleicht auch ein bisschen falsch sind. Also das.
Weil jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, über diese
vierten Downs und so. Ja, genau, die vierten Downs. Darüber wird kaum gesprochen. Und tatsächlich war das gestern so das, was mich wirklich wahnsinnig gemacht hat. Ne? 2 Vierter und 1 Versuche kurz vor der Mittellinie, die dann in einem Punt enden. Ich erwarte, dass da dann aggressiver gespielt wird, wenn du die Möglichkeit hast gegen diese Buccaneers irgendwie. Wir haben die komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Wenn wir die ausgespielt hätten und wenn nur einer von den beiden irgendwie erfolgreich gewesen wäre, aber du hättest die Möglichkeit auf Punkte gehabt. Das war wirklich so der Turning Point für mich. Und das muss ich dem Coaching ankreiden. Natürlich jetzt nicht unbedingt Steve Wilks, ne? Also, ich weiß nicht genau, wie viel Gewicht sein Wort dann dort hat.
Ja, so eine Entscheidung müsste er wahrscheinlich schon
sagen. Auch.
Außer er sagt hier, Ben, 4. und 1, hast du was? Oder findest du es gerade nicht klug aus irgendwelchen Gründen? Kann ja auch sein.
Ja, also ne. Aber also diese Entscheidung fand ich persönlich nicht klug. Ich kann sie natürlich verstehen, aber klug fand ich es nicht. Und klar, wenn du denn da so einen offensiven Coach hast, der den Mut hat, genau das zu machen, weil er lange genug im Geschäft als Head Coach ist, so wie ein Jim Harbaugh vielleicht, dann wäre das jetzt hier nochmal so ein extra Punkt gewesen, der für einen anderen Coach dann möglicherweise spricht. Aber ich würde mich nicht mit Händen und Füßen, also wenn die Entscheidung nachher ist, Steve Wilks ist der neue Head Coach im nächsten Jahr, dann freue ich mich sehr darüber, weil ich glaube tatsächlich, dass er so ein Players Coach ist, der das Ganze auch gut im Griff hat.
Ja, also und vielleicht noch abschließend dazu, also ich glaube schon, dass er halt das Tepper mit so einem Namen wie Harbaugh natürlich schon, das wäre so ein Splash-Move, aber halt nicht, gut, da kenne ich mich dann auch ein bisschen zu wenig aus, ne, aber so diese jungen Offensive Coordinator oder so, ne, jetzt gerade weißt du Leute wie Nathaniel Hackett oder so, gut, der ist jetzt auch schon nicht mehr Trainer, das weiß ich nicht, das wäre jetzt irgendwie, würde sich für mich ein bisschen falsch anfühlen. Also weißt aber nur so ein bisschen so aus der Erfahrung raus, so ein, ja, gute Offensive Coordinator, schön und gut. Was ja aber auch das ist ja die nächste Baustelle. Also Offensive Coordinator ist ja dann auch sowas. Ich fand das jetzt mit McAdoo in der zweiten Saisonhälfte gar nicht so schlimm. Wird auch ein bisschen eher diskreditiert so, aber für das, was die beide in dieser zweiten Hälfte gemacht haben oder in den zweiten Dritteln, da gibt es schlechtere Teams und schlechtere Offenses.
Ja, ja, voll. Also gar keine Frage, aber das da hängt es dann letztendlich nachher wirklich am Headcoach.
Ja, ja,
ne? Also erstmal warten, wen sie da holen oder Tepper wird sich keinen jungen Offensive Coordinator holen.
Ich glaube auch nicht. Ne.
Das,
und ich schätze auch keinen jungen College-Trainer mehr.
Auf gar keinen Fall. Ja. Auf gar keinen. Er will jetzt was Gestandenes, wie gesagt, sehr flashy. Als ich das gerade gelesen habe nebenbei, dass Jim Harbaugh, wenn er ein Angebot bekommt, in die NFL wechseln würde, das wäre das Logischste, weil selbst wenn du den Bienemy nimmst, als Beispiel, ist ja immer mein Lieblingsbeispiel, weil ich den eigentlich auch ziemlich gern mag.
Weil er aber jedes der war Jahr noch fünfmal in
der Tut wird. Der tut mir auch leid. Also ich mag ihn und er tut mir leid, beides. Aber ich glaube, der war auch noch nirgendwo Head Coach. Ich weiß nicht, ob das vielleicht für Tepper dann auch nachher was ist, wo er sagt, na, also er kann offensiv gut umgehen, aber kann er auch wirklich so ein ganzes Stuff handeln, so. Das ist ja, Headcoach zu sein, ist nochmal ein bisschen was anderes als Coordinator zu sein.
Ja, absolut.
Weil du da die volle Verantwortung trägst. Vielleicht ist das auch nicht unbedingt was Tepper möchte. Und ne, wenn ich habe es gerade vorgelesen, Jim Harbaugh war Spieler, dann war ein Jahr lang Quarterbacks-Coach oder zwei Jahre lang und dann ist er Headcoach gewesen. Hier und da und hier und da. Das heißt, Headcoachen, das kann er so irgendwie. Und das könnte genau der Move sein, auf den Tepper dann letztendlich aus ist, ja.
Wir machen mal eine interessante Überleitung, weil die zweite große Frage, die hat der Julian heute auch bei Twitter gestellt und das ist ja eine sehr, sehr spannende Diskussion, ist natürlich die Sache um den Quarterback. Ich sage deswegen Langbogen und Harbaugh und so, weil ihr anscheinend beim John Harbaugh und seinem Quarterback in Baltimore ist ja wohl auch nicht so astrein läuft und viele träumen ja davon, dass man ja irgendwie doch eine Chance auf Lamar Jackson hätte, was wir ja immer als absolut unwahrscheinliches Szenario irgendwie betiteln. Mhm. Ich habe da nur vorhin noch, bin ich auch an irgendeinem Tweet vorbei gelesen, wo Harbaugh, also der John Harbaugh sagt, er kann leider überhaupt nichts sagen oder sich auf nichts festlegen, weil das so ein bisschen nach, also wie gesagt, habe ich jetzt nur in einem Tweet gelesen, so ein bisschen nach Holdout irgendwie aussieht von Lamar. Aber ich meine, wenn der auf den Markt kommt, dann hast du das gleiche Wettbieten wie bei Deshaun Watson oder so.
Ja, nur dass du da einen vernünftigeren Charakter hast.
Ja, was sagst du? Quarterback, es werden alle Free Agents, muss man ja auch dazu sagen, ne, bis auf Matt Corral.
Mhm, richtig. Und insofern würde ich sie alle gehen lassen. Also Matt Corral, den haben wir ja nicht ohne Sinn und Verstand gedraftet. So. Natürlich ist das eher ein Quarterback, also wir hatten unsere Quarterbacks da, hatten wir da Mayfield eigentlich schon? Oder?
Nee, Mayfield kam erst im Juli.
Genau, also das heißt, wir holen erst Matt Corral, dann holen wir Mayfield, weil die Panthers sich dazu entschieden haben, aber Matt Corral erstmal lernen zu lassen. So, vernünftige Geschichte. Jetzt ist er verletzt, ganzes Jahr draußen, wenig Zeit zu lernen im Grunde genommen. Trotzdem hast du ja was in ihm gesehen und willst dir das wahrscheinlich nochmal angucken. Ich habe gar keine Bauchschmerzen damit, wenn wir jetzt im Draft uns einen neuen Quarterback holen. Entweder in einem Uptrade. Man muss natürlich abwarten, wie wir jetzt das letzte Spiel gestalten gegen die Saints, ob wir das verlieren und weiter in den Top Ten.
Ich glaube, selbst wenn wir es verlieren, bleiben wir auf der 9. Meine ich gelesen zu haben. Also der Riot Report hat das vorhin getwittert, dass es sich jetzt praktisch zwischen 6 und 9 einstellen könnte.
Ja, genau. Also okay.
Also es bleibt,
wir können noch
es
runter bleibt auf 6 gehen.
Ja, ja. Also oder hoch, nachdem wie man.
Ja, genau, stimmt, du hast recht.
Es bleibt also ein Top-10-Pick auf jeden Fall.
Es bleibt ein Top-10-Pick, ja. Aber 6 ist natürlich, also wie gesagt, ich habe keine Ahnung von College-Spielern. Ich habe nur einen Namen immer rumgeistern gehört, in den verliebe ich mich gerade so ein bisschen, aber den werde ich hier noch nicht jetzt, den spreche ich jetzt noch hier noch nicht aus. Das ist auch gar nicht wichtig, weil man muss erstmal sehen, vielleicht komme ich dieses Jahr, weil es mich wirklich interessiert, ein bisschen dazu, mir ein paar Quarterbacks oder so anzugucken. Mit dem Top-6-Pick würde ich sagen, versuch gern ein bisschen nach oben zu gehen und dann einen der Top-Quarterbacks zu holen, wenn du den magst. Also wenn Fitterer da einen mag oder der neue Headcoach. Wenn nicht, dann ist die Klasse auch tief. Dann zieh dir irgendwann später ein. Zweite Runde, ich glaube, wir haben zwei Runden-Picks,
ja.
Genau. Dann holst du dir vielleicht später einfach irgendwie ein. Versuchst noch den Erstrunden-Pick vielleicht noch mal ein bisschen nach hinten zu traden oder so, weil du einfach keinen Top-10-Pick dann brauchst, weil du dich einfach dagegen entscheidest, einen Quarterback da zu nehmen und dann vielleicht dir später erste Runde Edge Rusher, Anfang zweite Runde, was weiß ich, Cornerback holst oder so. Und dann halt später einen Quarterback, der dann natürlich noch nicht ready sein wird oder so. Und dann, das hast du dann auch tatsächlich getwittert, habe ich auch keine Schmerzen damit, wenn man dann vielleicht Sam Darnold irgendwie einen günstigen Vertrag gibt und das Ganze dann ausfighten lässt von dem neuen Quarterback, den du draftest, von Sam Darnold und von Matt Corral. Und dann viel Spaß im Camp, wir gehen mit euch dreien und die Quarterbacks sind ja günstig. Corral ist günstig, denn der später gezogene Quarterback, zweite Runde vielleicht oder so, wäre günstig und Sam Darnold, ja, je nachdem, keine Ahnung, was da dann bei rauskommt oder so, ich glaube, der weiß schon, ich glaube, der kann sich ganz gut einschätzen, dass er jetzt nicht unbedingt irgendwo einen Starting-Posten bekommt und vielleicht sagt er ja, hey, mir gefällt's hier, ich find's gut, dass ihr mir vertraut habt und deswegen baue ich jetzt mit euch die Quarterbacks auf und ich stelle mich mal dem Kampf. So.
Ja, ich glaube, das ist auch einfach eine sehr maßgebliche Entscheidung, wie es beim Headcoach aussieht. Wenn man davon ausgeht, dass vielleicht Steve Wilks Headcoach bleibt und was weiß ich, von mir aus auch McAdoo Coordinator oder sonst irgendjemand, könnte ich es mir auch eher vorstellen, dass man dann sagt, hey Sam, keine Ahnung, 2 Jahre, was weiß ich, 18 Millionen oder irgend sowas, keine Ahnung, kannst du bleiben, hier ist das Angebot und dann kann man gucken und dann steht und fällt alles sowieso mit dem Headcoach.
Total. Also ich glaube, es wird sowieso sehr viele Quarterbacks geben, also keine Ahnung, was wollen eigentlich die 49ers machen? So als, ne, die haben Garoppolo, die haben Trey Lance und Brock Purdy macht seine Sache auch gut. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das dann nachher zu bewerten ist oder so. Mike White macht Schlagzeilen. Also momentan funktionieren ziemlich viele Quarterbacks ganz gut. Da ist viel halt in diesem Sam Darnold, in dieser Region halt zu finden irgendwie.
Ja, du hast jetzt da, also ich glaube, das wird auch wieder unfassbar spannend, ne? Derek Carr, Garoppolo, das sind ja schon so die Veteranennamen, die so ein bisschen gehandelt werden, ne? Sei es weiß der Geier, Washington, Detroit oder irgend so jemand, ne, die sich da vielleicht irgendwie verbessern wollen. Also das wird noch unfassbar spannend. Brady wird Free Agent, könnte natürlich auch Musik drin sein.
Detroit weiß ich gar nicht, ne? Also Jared Goff funktioniert da.
Ja, ich bin da auch, keine Ahnung, was die da, also ich meine, die sind noch auf Playoff-Kurs. Ja, super spannend. Aber ich denke, wie gesagt, ich glaube, wir müssen da wirklich den Headcoach abwarten und ich kann mir nicht vorstellen, dass das sehr, sehr lange dauert.
Nein.
Weil, also in der Regel passiert sowas das darf erst nach der Saison passieren, aber das ist jetzt dann noch eine Woche und ich schätze Ende Januar ist der Trainer da.
Ich finde schon ganz schön spannend, dass dieses Gerücht um Jim Harbaugh jetzt gerade rauskommt, tatsächlich irgendwie. Also, das passt zeitlich alles ziemlich. Also, ich meine, klar, wir haben mehrere Coaches in der NFL und jetzt beginnt dann bald dieser, was ist, Black Monday, ne? Oder,
genau, ja. Ja, also und die Wolverines spielen ja keine College Playoffs. So,
genau.
Beziehungsweise, da kommt jetzt gibt ja eh nur noch das Championship Game.
Genau. Also deswegen, aber das wird super spannend. Ich glaube, und das macht das, was jetzt in der Offseason passiert, so mega spannend irgendwie. Es kann sehr viel passieren, gerade bei den Panthers, gerade auf der Headcoach-Position, dann auf der Quarterback-Position, im Aufbau der Mannschaft. Wir haben uns durch den Trade von McCaffrey echt ein paar Picks wieder zurückgeholt, die da ganz ordentlich aussehen irgendwie. Also wir haben, glaube ich, beste Voraussetzungen tatsächlich, um nächstes Jahr ein wirklich gutes Team auf die Beine zu stellen.
Wir können ja Matt Corral noch irgendwo hin traden.
Auf den bin ich echt gespannt. Ne? Ich mag ja alles, was wir besprochen haben und was Jan uns damals über ihn erzählt hat und so. Das ist ja schon, der hat halt Charakter, der Junge, glaube ich, irgendwie. Und wer weiß, ich würde ihn gerne halt mal ein bisschen sehen bei uns.
Nun ja, wir warten es ab. Ein Spiel ist noch zu spielen. Und auch wenn man mich fragt, fuck them picks, gewinnt dieses letzte Spiel mit einem furiosen Feuerwerk. Bin mal gespannt, was der Tom zu diesem Spiel sagt.
Hey, you that fast guy? Yeah. Okay. I figured you were. I was just trying to make sure. Hey, what was that route? Moin. Ja, unser letztes Spiel steht an. Ist leider jetzt auch unser letztes Spiel, weil wir gegen die Bucks verloren haben. Und ja, den Saints geht's ähnlich. Die muss jetzt auch hoffen, dass wir das letzte Spiel da jetzt gewinnen gegen die Bucks, damit sie noch eine Chance auf die Playoffs haben. Weil wenn die Bucks gewinnen, sind jetzt beide raus, die Panthers und die Saints. Und also jetzt das letzte Spiel so ein bisschen, wo es jetzt um nichts mehr geht, nur nochmal um eine gute Vorstellung zu zeigen. Und ja, die Saints-Fans waren letzte Woche quasi jetzt ja auch Panthers-Fans und haben jetzt Pech gehabt. Ja, in dieser Woche spielen sie jetzt gegen die Panthers und schauen uns die mal ein bisschen an. Die Offense hat ihre Stärke eher im Passing-Game. Ist ein bisschen strauchelt dieses Jahr, ein bisschen muss man sagen. Liegt natürlich auch am Head-Coach. Sie hatten letztes Jahr Sean Payton, vielleicht einer der 5 besten Head-Coaches, was die Offensive angeht. Und Dennis Allen, super Defensive-Coordinator, hat dort seine Rolle gut gemacht. Aber als Head-Coach, das ist nicht ganz so seine Stärke, muss man ehrlich sagen. Und ja, dieses Jahr haben sie deswegen jetzt auch keine Chance mehr auf die Playoffs. Andy Dalton hat in der Saison übernommen auf Quarterback, hat seine Sache solide gemacht, ist nach Expected Points Added, sind die Saints die 16. beste Passing Offense. Ja, ist auch nicht wirklich gut, ne, ist ein Mittelfeld. Und ja, ihr bester Receiver, Chris Olave, das ist jemand, der Rookie, vielleicht wird der Rookie of the Year, gefällt mir richtig, richtig gut. Und das ist jemand, der wirklich tief die Gegner schlagen kann. Gerade jetzt nach unserem letzten Spiel könnte das nochmal eine Chance sein für die Saints. Wobei man jetzt auch sagen muss, Olave ist auch angeschlagen gewesen. Er hat das letzte Spiel jetzt noch gespielt, aber ich könnte mir vorstellen, das war jetzt auch nur, weil sie jetzt noch eine Playoff-Chance hatten und dass sie ihn nochmal reingeworfen haben. Es kann sein, dass Olave vielleicht nicht spielt oder wenn er spielt, vielleicht nicht ganz so fit ist. Und ja, Jarvis Landry auch verletzt. Also die haben ein paar Verletzungen und durch die ganze Verletzung hat denn ihr neuer Wide Receiver, ihr 6-Runden-Pick war es, glaube ich, Raheem Shaheed eine Rolle gehabt. Der ist Deep Threat bei ihm und ja, es hat wirklich gut funktioniert. Und ansonsten die Titans natürlich, Johnson, ja, ist jetzt nicht der allerbeste Titan, kann auch ein bisschen blocken und hat auch dieses Jahr wirklich viele Yards gemacht. Und natürlich Taysom Hill, mit dem machen sie einige Running Games, wo er dann auch als Quarterback eingesetzt wird im Running Game, aber der auch passen kann. Das Running Game ist ein gutes Stichwort, das ist eigentlich nicht ihre Stärke. Sie laufen sehr, sehr viel in zugestellte Boxen und machen daraus auch nichts. Die O-Line blockt nicht wirklich gut. Alvin Kamara ist nicht richtig gut dieses Jahr. Auch im Passing Game wird er dadurch eingesetzt. Aber als Runner wirklich einer seiner schlechtesten Saisons nach Expected Points Added sind die Saints auf Platz 27. Also ganz, ganz schwach. Und ja, wir haben eigentlich eine sehr, sehr gute Running Defense. Seitdem Steve Wilks, da ist eigentlich fast eine One-First-Stopping Defense. Also, dass da wirklich das Augenmerk gelegt wird. Und ich könnte mir vorstellen, das Laufspiel können wir stoppen. Und dann kommt es wirklich an, wie wir im Passing Game die Big Plays verhindern. Ja, die Saints in der Defense, das ist halt ihre Stärke. Der Defensive Coordinator Dennis Allen der Head Coach Dennis Allen war früher der Defensive Coordinator der Saints und hat deswegen auch, weil er dort gute Arbeit geleistet hat, den Job gekriegt. Und ja, ihre Stärke ist da ganz klar das Passing Game. Also sie sind da zwar nur nach Expected Points Added die Nummer 10 der Liga, aber das sind halt nur, weil sie einige Big Plays zulassen. Strukturell ist das wirklich eine der absolut stärksten Passing Defenses der Liga. Und ja, das liegt vor allen Dingen an der Secondary. Marcus Mayes Safety ist ausgefallen. Dann haben sie immer noch gute Spieler. Paulson Adebo, der Honey Badger, Tyrann Mathieu auf Safety und auch Marshawn Lattimore. Die können halt mit den Cornerbacks wirklich einige Konzepte rausnehmen, die Mitte zumachen, die Safety. Das wird eine richtig schwierige Aufgabe. Oder zu dem Demario Davis, der Linebacker. Vielleicht einer der fünf besten Linebacker der Liga. Und gerade im Blitzing-Game ist der halt wirklich gefährlich. Als fünfter Pass-Rusher kann er gut eingesetzt werden. Aber dazu ist er halt auch extrem stark in Coverage. Dadurch, ja, besonders auf Third Down blitzen sie sehr gerne. Weil der Pass-Rusher ist okay dieses Jahr. Sie haben Cam Jordan, sie haben Marcus Davenport, also außen, das sind schon gute, die werden einige Plays machen, aber in der Mitte sind das eher One-Stopper, ne? Und Onyemata, Shea Tuttle, also das sind welche, die sind okay, aber wenn es einen Pass-Rush angeht, dann brauchen sie auch die Hilfe des Blitzes. Und ja, deswegen glaube ich, das kann was werden, dass wir den Pass-Rush stoppen können und das Laufspiel, das könnte dieses Mal klappen. Steve Wilks will ja den Lauf immer etablieren und die Saints sind im Laufspiel die Nummer 20 der Liga. Also es ist jetzt nicht eine Aufgabe, die jetzt extrem schwer ist, weil, wie gesagt, die Saints haben ihre Stärke im Passspiel und wenn sie Schwächen haben, eher im Laufspiel. Ja, das ist das letzte Spiel, es werden wahrscheinlich auch einige Backups spielen. Also jetzt habe ich so die Spieler genannt, wo ich denke, die könnten Big Plays machen. Aber gerade wenn es ums vierte Quarter geht, für beide Teams geht es nicht mehr viel, wird es sicherlich auch andere Spieler geben, die jetzt vielleicht nicht ganz im Fokus waren in dieser Saison. Aber gerade wenn jetzt halt schon Spieler angeschlagen sind, wie Chris Olave, da glaube ich, die werden eher rausgenommen am Ende. Und deswegen muss man abwarten, wie es dann am Ende endet. Ich glaube, die Panthers haben nochmal die Chance, einen guten Abschluss zu finden. Aber wie gesagt, wenn am Ende dann nur noch die Backups spielen, dann kann es auch sein, dass das nicht das spannendste Spiel wird und dass dann auch die Saints gewinnen können. Die haben den Heimvorteil, deswegen, es wird bestimmt eine ausgeglichene Partie, könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt von der Performance her das höchstklassigste Spiel wird, was wir in diesem Jahr gesehen haben. Aber vielleicht, ich hoffe, es wird nochmal ein bisschen ansehnlich, zumindest am Anfang.
Haben wir das eigentlich gewürdigt, dass Josh Norman mittlerweile der einzige aktive Spieler ist, der in unseren Jingles vorkommt?
Nein, haben wir nicht. Wir müssen unbedingt an den Jingles arbeiten.
Ja, ich habe da schon so ein paar Ideen für die nächste Saison, aber
sehr gut.
Das hat er dann noch Zeit.
Es hat noch ein bisschen Zeit
tatsächlich. Das mache ich dann in der Off-Off-Season, also so von Juni bis Juli.
Ja, das ist ja, wir haben ja immer einen Saisonstart irgendwie quasi mit dem Start der Saison. Wenn da neue Sachen stehen, ist doch gut.
Genau.
Ja. Ob sich die Eagles, das habe ich mich gefragt, wo wir gerade so ein bisschen den Blick über den Tellerrand irgendwie schweifen lassen, ob sich die Eagles eigentlich doppelt geärgert haben, dass sie gegen die Saints verloren haben, weil die Eagles haben ja auch den Draftpick der Saints.
Ja.
Das, dumme Sache, das.
Ich bin gar nicht so drin. Kriegen die Eagles den Number One Seed noch oder ist der jetzt weg?
Der ist noch nicht weg. Nein, sie müssten, glaube ich, aber das letzte Spiel in jedem Fall gewinnen, um das zu securen. Also wäre die wahrscheinlich, also die Frage ist jetzt tatsächlich so ein bisschen, lassen sie nächste Woche ihren Quarterback wieder ran oder lassen sie ihn noch draußen? So verletzungstechnisch. Gute Frage, wie ich finde.
Ja.
Aber gut, wir können nicht reingucken, wie verletzt er möglicherweise ist. Das muss man abwarten. Würde er spielen und würden sie sich den Number One Seed holen, dann hätte er ja auch wieder eine Woche Pause. Also,
das stimmt.
Ich bin gespannt. Der letzte Spieltag wird entspannt. Für uns wird er entspannt.
Das stimmt.
Insgesamt. Das stimmt. Voll aus jeglicher Hinsicht. Auch Fantasy-Football-mäßig natürlich.
Ja, das ist natürlich jetzt vorbei. Also
noch nicht ganz, aber dein
ist nicht ganz vorbei. Also meine Partie ist noch nicht abgeschlossen, aber also ich hatte Glück, wie, das kannst du nicht sagen. Also ich habe mir von dir diesen Floh ins Ohr setzen lassen, dass ich mir doch noch Mike White besorgen soll für meinen Quarterback. Und ich wollte ja sagen, okay, entweder Sam Darnold oder Mike White.
Das hatte ich gesehen, stimmt, du hast recht.
Ich sag's kurz, ne, Mike White 5,6 Punkte, Sam Darnold 22,6 Punkte. dann hatte ich mir, gut, es ist nicht ganz so tragisch, aber auf dein Anraten die Giants Defense geholt, immerhin okay, 14 Punkte. Ich hatte eigentlich die Jacks drin mit 18 Punkten. Das heißt, ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen was auf der Bank. Geärgert habe ich mich dann natürlich auch noch über KJ Osborne, der gestern 15 Punkte gemacht hat. Das heißt, ich habe hier schon mal richtig was auf der Bank liegen lassen. Aber Christian McCaffrey hat mich gerettet.
Total.
Und muss man fairerweise dazu sagen, die Ausfälle von meinem Gegner auch, denn Kirk Cousins hat auch nur 10 Punkte gemacht. Ezekiel Elliott hat keine 10 Punkte gemacht. Tyler Lockett ist verletzt raus, hat nur 2 Punkte gemacht. Also, ich hatte Glück.
Das gehört auch dazu. Ich quarterback-technisch hätte ich das niemals vermutet, dass das so kommt.
Ja, aber das ist das Ding so, ne? Auch mit jetzt so mit Brock Purdy und Mike White, das sind halt einfach die, ne? Rohe ja. Oder nicht sehr erfahrene Spieler. Gut, Mike White ist schon ein bisschen erfahrener Spieler, aber ja, es ist halt einfach jeder Spieltag anders. Es ist halt, wie es ist.
Komplett.
Und du bist auch auf Siegeskurs.
Ja, es ist in unserer Hörerliga bin ich auf Siegeskurs, den Toilet Bowl zu holen. Also schlecht. Insofern, ich glaube, das ist sogar schon durch oder so. Also du gewinnst die Hörerliga. Das
sieht so aus.
Falls das ich, nicht so ganz raus.
Ja. Ich hab noch einen Spieler offen, aber ich kann nicht mehr verlieren. Ja.
Er müsste Minuspunkte machen. Also ich glaube, du bist zu 99% der Sieger. Er müsste schon sehr viele Minuspunkte machen, damit du das Spiel noch verlierst. Ja. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Also, herzlichen Glückwunsch dazu. Stark, du beerbst mich. Das finde ich gut.
Das ist krass, ne?
Ja, es ist, Leute, strengt euch mal an. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Genau, ich hole aber den Toilet Bowl, nachdem ich letztes Jahr den, und ich glaube, im Toilet Bowl standen dadurch, also ich glaube, ich habe ihn schon, standen dadurch im, ich hatte Patrick Mahomes als Quarterback und Spiel gegen Josh Allen. Das ist schon ein bisschen krass. Mhm. Aber in unserer gemeinsamen Liga, da wird's noch spannend. Da muss ich noch hoffen, dass die beiden, wen hat er da noch? Jamar Chase, der Kicker von den Bills, Tyler Bass, dass die nicht zu viele Punkte machen. Ich weiß gar nicht, wie viele habe ich da Vorsprung?
23 Punkte Vorsprung.
23 Punkte Vorsprung, also das könnte sein, dass ich das gewinne. Und in meiner Stammliga, wo es ja, also da geht es um fetten, dicken Ring und Kohle, da bin ich 17 Punkte vor und mein Gegner hat Josh Allen. Mhm. 17 Punkte. Und wenn man sich anguckt, was Josh Allen diese Saison so für Punkte macht, 30, 26, nur gegen die Teams, die wirklich... ja, stark gegen die Quarterbacks sind. Da hat er dann tatsächlich auch mal so kleinere Ausreißer mit 12 und 14 und so. Also, und die Bengals sind kein schlechtes Team. Allerdings vermute ich tatsächlich eher ein Shootout heute Abend und dadurch dürfte ich das verlieren. Und das ist immer das, hatte ich glaube ich beim letzten Mal gesagt, ne? Von 7 Jahren, die wir da spielen, bin ich zum 4. Mal im Finale. Ich würde es natürlich dann auch gerne zum 3. Mal gewinnen. Das fände ich schon ganz gut.
Nicht schlecht.
Schauen wir mal. Macht schon Spaß, also ich bin aber auch froh, wenn das vorbei ist, weil ich erwische mich leider immer wieder, ich werde mich auch heute Nacht wieder dabei erwischen, wenn ich zufällig wach sein sollte, irgendwie entweder den Fernseher anzumachen oder halt vorm Handy zu sitzen und zu gucken, oh bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, das ist manchmal ein bisschen viel für meine Nerven. Ich muss dazu sagen, ich hatte in dieser Liga, habe ich Justin Jefferson. Vor dem hatte er am meisten Angst, tatsächlich mein Gegner, aber naja, 2 Punkte. Ausgerechnet in diesem Finale hätte er da mal 12 Punkte gemacht, dann hätte Josh Allen 27 machen müssen, das wäre schon weiter weg gewesen. Also die ganze Liga guckt so ein bisschen, also unsere ganze Liga ist schon ganz schön heiß auf das Spiel heute Abend, um zu gucken. Die wollen mich alle verlieren sehen.
Naja. Sehr gut. Dann haben wir es für heute.
Ja.
Dann hören wir uns nächste Woche mit der Abschlussfolge.
Crazy.
Und schauen mal, ob wir nochmal einen Victory Monday haben dürfen.
Without further ado, I will say something that I've been wanting to say for a long time. Keep pounding.
Wir sind nächste Woche dann wieder für euch da mit Keep Talking und ihr hoffentlich auch.
Mit Keep Listening.
Macht es gut, bis bald. Tschüss.
Ciao, ciao.